Ihr hört Edition Zukunft, den Standard-Podcast über das Leben und die Welt von morgen. Ich bin Philipp Bramer. Für viele gehört er beim Urlaub am Meer einfach dazu. Der Fisch auf dem Teller. Fisch gilt grundsätzlich auch als gesund. Viele Ernährungsempfehlungen, auch die offizielle österreichische, raten zu ein bis zweimal Fisch in der Woche. Rund 8 Kilogramm Fisch werden in Österreich pro Kopf gegessen. Weltweit sind es sogar durchschnittlich 21 Kilo pro Kopf. Aber es gibt eben auch so einiges, was den Fischgenuss trübt. Die Meere sind überfischt, viele Arten sind bedroht und vor allem die industrielle Fischerei zerstört ganze Ökosysteme in den Meeren. Auch die Aquakulturen stehen in der Kritik wegen Antibiotika, Verschmutzung der Meere und schließlich müssen auch die Fische in Gefangenschaft irgendetwas essen. Also, dürfen wir angesichts dieser Probleme überhaupt noch Fisch essen? Wenn ja, welchen? Und wie können wir Fisch genießen, ohne dabei die Meere zu plündern? Darüber sprechen wir heute mit unserem Gast. Axel Hein ist heute bei mir im Studio. Er ist studierter Meeresbiologe, hat unter anderem auch als wissenschaftlicher Taucher gearbeitet und ist seit 2009 beim Meeresschutzprogramm der Umweltorganisation WWF, berät dort nicht nur Konsumenten, sondern auch den Handel und die Industrie in Sachen nachhaltigen Fischfang. Hallo Axel Hein.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Vielleicht einmal ein kurzer Überblick. Wie steht es denn eigentlich um die weltweiten Fischbestände aktuell?
Ja, wenn man googelt, dann kriegt man meistens schnell einmal Zahlen raus, wie 90% der Fischbestände sind überfischt und eigentlich am besten, man isst überhaupt keinen Fisch mehr. Ganz so dramatisch ist es Gott sei Dank nicht. Es gibt valide Zahlen, die von der FAO auch alle 2 Jahre, muss man dazu sagen, veröffentlicht werden. Das ist der SOFIA Report, der eben weltweit die Fischbestände quasi erhebt und schaut, wie es halt um die Fischbestände steht. Eine andere Formulierung, wie man diese Zahl interpretieren muss. Ja, also man darf diese Zahlen, die ich jetzt bringe, quasi nicht zusammenzählen und dann sagen, okay, 90% sind überfischt. Das stimmt einfach so nicht. Es sind derzeit, und der ist jetzt gerade 2024 wieder neu veröffentlicht worden, sind 50,5% maximal nachhaltig befischt. Das heißt, also das Wort nachhaltig darf man hier nicht falsch verstehen, aber es wird eben nicht mehr rausgefangen, wie wieder eigentlich jährlich nachwachsen kann, was auch grundsätzlich in Ordnung ist. Ja, also das ist etwas, ein Zustand, den wir auch langfristig für alle Fischbestände erreichen wollen, aber so ist eben die Definition. Und 37,7% sind tatsächlich überfischt. Also das ist wirklich jene Zahl, die man auch dann heranziehen muss, wenn man sagt, okay, wie viel Prozent sind weltweit in den Meeren wirklich überfischt. Und dann gibt es noch einen Rest von 11,8%, die sind sozusagen unterfischt. Das wären Fischbestände, die noch mehr Potenzial hätten, die man noch mehr quasi nutzen könnte. Und in Summe macht es dann eben logischerweise die 100% aus. Aber wir sind Gott sei Dank noch weit davon entfernt, eben von 90% Überfischung zu sprechen.
Das heißt, da geht es um die Arten, also 90% oder 50% der Arten oder der Bestände wirklich, was im Meer insgesamt an einzelnen Fischen herumschwimmt.
Genau, mehr oder weniger ist es so zu interpretieren. Man muss natürlich schon auch eins dazu sagen, die Fischbestände sind ja nicht immer stabil und können ja auch, es hängt ein bisschen davon ab, welchen Zustand ich quasi heranziehe. Ja, nämlich den Zustand von vor 100 Jahren, dann haben wir sicher mehr Biomasse in den Meeren drinnen gehabt, weil weniger Fischereiaufwand betrieben worden ist. Einfach auch aufgrund der Tatsache, dass wir nicht diese industrielle Fischerei hatten, wie wir sie heute haben. Und wenn ich von dem jetzt die 50% hernehme oder vom heutigen Zustand, dann unterscheidet sich das natürlich. Ja. Aber grundsätzlich sind wir nicht in dem Zustand, wo wir sagen müssen, bitte keinen Fisch mehr essen, ja, weil die Meere sind kurz vorm Kollaps, wenn man es jetzt nur auf die Fischbestände betrachtet.
Mhm. Zum Fischessen kommen wir gleich noch, aber vielleicht zuerst mal, also die Weltmeere sind ja groß und es gibt sehr viele verschiedene davon. Wie ist denn das regional unterschiedlich? Also wo sind denn praktisch die Bestände mehr gefährdet und wo vielleicht schaut es nicht so schlecht aus?
Ein ganz konkretes Beispiel wäre der Gelbflossenthunfisch im Indischen Ozean. Da ist es tatsächlich so, dass der Bestand wirklich so eingebrochen ist, dass wir dem Handel auch empfehlen, von dort derzeit nicht zu beziehen, weil es einfach von der Biomasse her keinen zusätzlichen Fischereidruck mehr verträgt. Der muss sich erst einmal langfristig erholen, damit man von dort wieder mehr beziehen kann. Das wäre ein sehr aktuelles Beispiel. Ein anderes Beispiel ist auch der Hering in der Ostsee. Da gibt es unterschiedliche Gründe. Da ist es nicht nur die Überfischung an sich. Da spielen sicher auch schon klimatische Bedingungen mit rein. Und auch da ist die Situation so, dass der Hering aus der Ostsee derzeit nicht empfohlen wird. Global gesehen kann man jetzt nicht das runterbrechen auf Fischart und wo darf man es nicht mehr herbeziehen oder sonst was. Das ist immer ein Zusammenspiel aus mehreren Faktoren. Wenn wir uns Fisch bestellen oder wenn wir Empfehlungen an den Konsumenten rausgeben, dann ist es meistens so, dass wir sagen, okay, wo kommt der Fisch genau her? Also, dass man es möglichst genau eingrenzen kann. Dann die jeweilige Fischart, da brauchen wir den lateinischen Namen. Da müssen wir leider ein bisschen wissenschaftlich bleiben oder kommunizieren, weil nur so kann man genau sagen, was das jetzt überhaupt für Fisch ist und zu welchem Bestand der gehört. Und dann ganz wichtig ist die Fangmethode, ja, weil es unterscheiden sich Fangmethoden gravierend voneinander. Und dann kann ein Fisch, der ja, mit der einen Fangmethode eher nicht empfehlenswert ist, mit einer anderen Fangmethode sehr wohl konsumiert oder eingekauft werden. Also insofern muss man da immer ein bisschen ins Detail leider gehen, damit wir eben sagen können, wie es auch global um die Fischbestände ausschaut. Runterbrechen kann man es auf manche Fischarten wie eben den Gelbflossen-Thunfisch, wo man sagen, okay, Indischer Ozean lieber nicht derzeit.
Mhm. Also Gelbflossen-Thunfisch aus dem Indischen Ozean lieber nicht kaufen, ist praktisch schon mal die erste Empfehlung, höre ich so raus. Wie sieht es denn mit den anderen Fischarten? Also es gibt natürlich unzählig viele Fisch- und Meeresfrüchtearten, aber die Fische, die in Österreich am liebsten gegessen werden, habe ich gelesen, sind Thunfisch, Hering, Alaska-Seelachs, Forelle und Lachs. Wie sieht es denn bei diesen beliebtesten Fischarten Österreichs aus?
Thunfisch ist natürlich, kommt jetzt darauf an, welche Art wieder. Also das eine, den ich erwähnt habe, der Gelbflossen-Thunfisch wird in erster Linie vor allem auch für Sushi zum Beispiel verwendet, also als roher Fisch quasi, während eben der klassische Thunfisch in der Dose eine komplett andere Art ist, der Skipjack-Thunfisch, bei dem eigentlich die Situation nicht so schlecht ausschaut. Also es gibt auch Zertifizierungen und nachhaltige Labels, auf die man dann vielleicht noch achten kann. Und dieser Thunfisch, also vor allem in der Dose, auch vor allem in Österreich, sind wir da weitgehend auf der guten oder auf der empfehlenswerten Seite. Und beim Gelbflossen-Thunfisch, wie gesagt, kommt es ein bisschen darauf an, wo kommt er her. Sonst haben wir nicht so viele verschiedene andere Thunfische mehr im österreichischen Handel. Ein Beispiel, das wir sehr lange immer auch als den Fisch, den wir wirklich überfischt hatten, jahrzehntelang herangezogen haben, das war der Blauflossen-Thunfisch im Mittelmeer. Mhm. Bei dem ist jetzt die Situation so, dass er sich aufgrund natürlich des Drucks seitens der Umweltschutzorganisationen wie dem WWF und andere natürlich und wissenschaftlichen Vorgaben bzw. eben Empfehlungen und eben auch eine ständige Reduzierung der Fangquoten hat sich der jetzt über die Jahrzehnte erholt und ist wirklich wieder in einem sehr guten Zustand. Nur in Österreich spielt er kaum eine Rolle, außer wirklich in gehobeneren Gastronomien, weil er einfach hochpreisiger ist. Ja. Also der ist bei uns jetzt nicht so relevant. Die zwei erwähnten halt Gelbflossen-Thunfisch und Skipjack, das sind so die Klassiker quasi.
Bleiben wir mal beim Sushi. Ein anderer bekannter und beliebter Fisch in Österreich und auf der ganzen Welt inzwischen ist ja auch der Lachs. Wie sieht es denn da aus?
Ja, Lachs ist, da muss man jetzt unterscheiden zwischen Wildfang und Zucht. Der Wildfang, vor allem vom pazifischen Lachs, da schaut es eigentlich weitgehend gut aus. Das ist auch eine Fischerei, die sehr gut gemanagt ist. Da gibt es nur vereinzelt Probleme, aber als Ganzes betrachtet ist der Alaska-Lachs in einem sehr guten Zustand. Während der atlantische Lachs eben überfischt ist, gibt es verschiedene Gründe auch, warum der einfach auch nicht mehr sich erholen kann. Das ist ja ein Fisch, der in die Flüsse zum Ableichen geht. Das heißt, hier sind natürlich auch Flussverbauungen der Grund, warum es um den so schlecht bestellt ist. Hat aber auch nur mehr sehr lokal wirklich eine Bedeutung, was den Wildfang betrifft. Sondern der atlantische Lachs ist der klassische Zuchtfisch, wird in großem Stil quasi vor allem in Norwegen, aber auch Schottland, Irland gezüchtet. Das ist der klassische Zuchtfisch und der Großteil, den wir in Österreich konsumieren, stammt aus Zucht. Da muss man natürlich jetzt ein bisschen unterscheiden. Die Zucht des Lachses hat so ihre Probleme. Die Industrie kämpft vor allem mit Parasitenbefall, also der sogenannten Lachslaus. Da gibt es sehr ausgeklügelte Systeme, wie man der Herr werden will. Werden ganze Netzkäfige abgesaugt. Die Fische werden aus den Netzkäfigen abgesaugt. Dann werden sie in den, so ähnlich wie Tankschiffe schaut es dann aus, da werden sie dann behandelt und dann werden sie wieder zurückgepumpt quasi in den Käfig. Mhm. Das ist weitgehend, es ist natürlich eine Massentierhaltung, das ist ganz klar. Ja. Dessen muss man sich bewusst sein. Aber man kann es halt auch wieder hier nur sagen, man kann auf Labels schauen. die ein gewisses Rahmenwerk vorgeben, ja, und die sicher nicht schlecht sind und die großen Probleme weitgehend in den Griff bekommen haben. Stichwort Antibiotika-Einsatz. Also ich habe mir mal Statistiken angeschaut, wie der Antibiotika-Einsatz auch zurückgegangen ist, vor allem in Norwegen, weil man einfach draufgekommen ist, ja, dieser prophylaktische Einsatz von Antibiotika ist kontraproduktiv. Das wissen wir ja auch in der Humanmedizin. Das bringt nichts. Ja. Und man ist auch dazu übergegangen, eben Fische anders zu behandeln, auch vor allem auch mit natürlichen Inhaltsstoffen. Gibt es vor allem in der Bio-Richtlinie verschiedene Vorgaben, wie Lachs behandelt werden kann, dass einfach auch die Gesundheit der Fische von vornherein gewährleistet ist, damit zum Beispiel keine Krankheiten ausbrechen können. Also beim Lachs ist es so, um es ein bisschen kürzer zu verkürzen, am besten, man greift zu, wenn es ein Lachs aus Zucht ist, dann zu Biolachs. Dann gibt es noch ein weiteres Label, das ASC, steht für Aquaculture Stewardship Council, hat sehr klare Vorgaben, was den Einsatz von besagten Antibiotika zum Beispiel betrifft. Auch das Futter muss gewisse Vorgaben ja, umsetzen und ist auf jeden Fall ein Gütesiegel, das einmal die konventionelle Zucht auch auf ein höheres Niveau gebracht hat. Ja. Und das sind so ein bisschen die, auf das, was man quasi im Supermarkt schauen kann. Und beim Wildfang ist es meistens eh so, dass der Wildfang gefangene Lachs aus dem Pazifik eigentlich MSC-zertifiziert ist. Da gibt es MSC schon eine ganz gute Richtschnur und zu dem kann man natürlich greifen.
Mhm. Zu den Siegeln kommen wir auch gleich noch. Aber um mal bei der Aquakultur zu bleiben, da wird ja oft auch kritisiert, dass im Zuchtfisch eigentlich sehr viel Wildfisch drinnen ist, weil die eben auch irgendwie gefüttert werden müssen und da wird oft auch Beifang verwendet oder einfach Fische aus den Weltmeeren. Wie sieht es denn da jetzt zum Beispiel bei der Lachszucht aus? Also ist es da nicht vielleicht gescheiter, den Wildlachs zu essen?
Ja, also der Zucht von vor allem Raubfischen, wie eben der Lachs einer ist, birgt einer der größten Probleme ist einfach, dass man abhängig ist nach wie vor vom Wildfang aus dem Meer, nämlich vom Futterfisch. Ja. Und das ist aber eine Ressource, die natürlich endlich ist und zum Teil aus Fischereien stammt, die entweder unter prekären humanitären Bedingungen zum Beispiel fischt. Es gibt sogenannte Trashfish-Fischereien, wo eben auch sklavenähnliche Zustände an Bord herrschen. Vor allem im asiatischen Bereich werden Thunfischbeifangprodukte oder beziehungsweise auch Thunfischabfallprodukte für die Zucht dann von anderen Fischarten herangezogen. Und da sind die Lieferketten oft sehr diffus und undurchsichtig. Es kommt natürlich auch Fisch zum Beispiel aus nordafrikanischen Staaten, der dann zu Futterfisch verarbeitet wird, um dann in den Lachs, in der Lachszucht verarbeitet zu werden. Das heißt, das sind die ganz großen Baustellen, die wir haben bei der Zucht. Und ja, langfristig kann eigentlich eine Zucht von einem Raubfisch nur dann wirklich nachhaltig sein, wenn wir unabhängig sind vom Meer, also von zusätzlichen Wildfang aus dem Meer. Ich sehe da ganz großes Potenzial grundsätzlich im Insektenprotein. Also es gibt schon Unternehmen auch in Österreich, die Insektenprotein züchten und produzieren. Und dieses Protein kann erfolgreich auch eben in der Fischzucht quasi verwertet oder verfüttert werden. Das Ganze ist jetzt derzeit noch eine Preisfrage. Es ist noch zu teuer. Es ist quasi das Fischmehl und das Fischmehl aus dem Meer ist einfach noch billiger ist wie ein anderes Protein. Aber das wird sich hoffentlich in den nächsten, sage ich mal jetzt, 10, 20 Jahren ändern, wenn auch ja, einfach so in großem Stil Insektenprotein gezüchtet werden kann oder produziert werden kann, dass man es dann eben auch tatsächlich in der Aquakultur, also in der Zucht von Fischen oder Garnelen zum Beispiel eben auch verfüttern kann.
Spielt da pflanzliches Protein auch eine Rolle?
Ja, auch das, beziehungsweise pflanzlich, also Algenöl und Algenprotein ist auch schon über das Versuchsstadium hinaus erfolgreich getestet worden. Es gab sogar schon mal einen Fisch, der, also eine, ich glaube, es war Forelle oder ein Saibling am deutschen Markt, der eben mit Algenöl eben auch zusätzlich gefüttert worden ist. Inwieweit eben, also Fischfutter an sich besteht ja schon mal grundsätzlich nicht nur aus Fischmehl und Öl, also da sind ja einige verschiedene andere Proteine eben auch schon enthalten, wie zum Beispiel Soja. Also auch über die Jahrzehnte hat sich dieser Anteil vom Fischmehl und Öl schon sehr stark reduziert. Also wir sind jetzt eh schon nicht mehr dort, wo es oft geheißen hat, ja, für ein Kilogramm Lachs braucht man 4 Kilogramm Wildfisch. Das ist schon lange nicht mehr der Fall. Nicht, weil die Unternehmen jetzt nur, wie soll man sagen, nachhaltiger werden wollten, sondern einfach schlicht und weg, weil die Ressource einfach zu teuer geworden ist. Ja, jetzt sind wir bei ungefähr 1,2 Kilo für ein Kilogramm Lachs.
Das Problem an der Überfischung ist ja nicht nur, dass einfach die Speisefische aus den Weltmeeren entnommen werden, sondern auch, dass durch die Fischerei Lebensräume zerstört werden, durch Schleppnetze. Da gibt es diese Fotos von den Rillen, die da in den Meeresgrund gerammt werden, von Beifang. Also da gibt es ja auch immer wieder Delfine, die sich dann in den Netzen verheddern. Was kann man denn da als Konsument oder Konsumentin tun, um diese Nachteile irgendwie zu verhindern?
Ja, es ist nicht ganz einfach. Man muss sich ein bisschen damit auseinandersetzen. Wir haben ja den WWF-Fischratgeber, der nach dem Ampelprinzip verschiedene Fischarten jeweils abhängig von der Fangmethode und auch vom Fangort quasi einstuft, ob die empfehlenswert sind oder ob man lieber die Finger davon lassen soll. Und darum geht es. Also es gibt Fischarten, die mit der einen Fangmethode absolut empfehlenswert sind, wie zum Beispiel der, ich sage jetzt einmal, Thunfisch, ja, den ich gefangen habe mit der Handleine. Mhm. Und wenn ich denselben Fisch am selben Ort mit einer Fangmethode fange, wie zum Beispiel Langleine, das klingt zwar ähnlich, ist aber komplett andere Fangmethode, dann ist der nicht mehr empfehlenswert, weil eben sehr viel Beifang, zum Beispiel von Meeresschildkröten oder von Heiden oder anderen großen räuberischen Arten mit einhergehen, das absolut nicht mehr verantwortbar ist.
Mhm. Was ist eine Langleine? Und was ist eine Handleine? Also was ist da der Unterschied?
Weil ja, es so ähnlich also gibt? Wenn man es einmal gesehen hat, weiß man sofort, was der Unterschied ist. Aber Handleine ist auch wirklich das, was man sich wortwörtlich darunter vorstellen kann. Es ist eine Rolle, auf der eine Angelschnur quasi aufgerollt ist. Und das wird auch wirklich händisch betrieben. Das heißt, per Hand wird das abgespult und per Hand auch wieder eingezogen. Während eine Langleine wird über eine elektrische Rolle abgespult. Die sind bis zu mehreren Kilometer lang mit Tausenden von Haken. Auf jedem Haken ist ein Köder und an diesen Ködern können halt wahllos verschiedenste Fischarten anbeißen. Und bei der erstgenannten, also bei der Handleine, ist es auch wirklich so, pro Handleine nur ein Haken, nur ein Fisch. Ja, mhm. Und man hat wesentlich mehr Kontrolle und auch wenn, was eigentlich kaum passiert, aber wenn es passiert, dass eine andere Fischart anbeißt, dann kann die auch wieder abgeleint werden, wenn sie jetzt nicht verwertbar ist oder wenn es zum Beispiel was vorkommt, ist, dass eine Meeresschildkröte zum Beispiel auch anbeißt und die kann aber vom Haken wieder befreit werden. Mhm. Bei der Langleine, bei der zweitgenannten, ist es so, dass die über mehrere Stunden oder auch einen Tag oder über Nacht irgendwo hängen. Wenn da eine Meeresschildkröte auf 20, 30 Meter anbeißt, dann verbleibt die unten, aber Meeresschildkröten sind auch Lungenatmer, das heißt, sie kann nicht mehr an die Oberfläche und ertrinkt dann dort unten. Das heißt, ganz ein gravierender Unterschied, auch wenn sie irgendwie ja, phonetisch ein bisschen ähnlich klingen.
Kann man so sagen, dass es gute und schlechte Fangmethoden gibt oder muss man das auch wieder sehen auf jede Fischart und auf jedes Gebiet einzeln?
Ganz wesentlich gibt es die Unterschiede bei Fanggeräten, die durch das Freiwasser gezogen werden oder im Freiwasser stehen und welche, die am Boden gezogen werden. Ja, also das bereits erwähnte Grundschleppnetz, da werden, wenn es wirklich viel Bodenkontakt hat und das wirklich so über den Meeresboden gezogen wird, da werden so richtige Schneisen quasi geschlagen. Aber auch nicht jedes Grundschleppnetz ist gleich. Es gibt wirklich ganz gravierende, das sind so Dretschen, die wirklich mit auch schweren Ketten am Boden liegen und teilweise sich auch in den Boden eingraben. Die sind mehr oder weniger ein No-Go, ja, weil die wirklich wie am Acker der Traktor halt da umgraben. Ja. Mhm. Dann gibt es Grundschleppnetze, die sehr selten Bodenberührung haben. Ich habe selber mal das erlebt auf einem dänischen Kutter, der Schollen gefangen hat. Und Schollen sind ganz klassische bodenlebende Fischarten. Die haben sich auch an den Bodenlebensraum angepasst. Sie haben quasi ihre beiden Seiten abgeflacht und liegen quasi einfach flach am Boden. Und die kann man aber nur, oder nicht nur, aber wenn, dann eben auch unter anderem mit einem Grundschleppnetz fangen. Und diese Scholle auf diesem Kutter, die wurden mit einem Grundschleppnetz gefangen, das aber knapp über den Boden gezogen wurde. Also der Bodenkontakt war quasi minimal. Aber dadurch, dass das Netz so knapp über den Boden gezogen wurde, diese Schnüre und Seile, die vibrieren natürlich auch durch das Ziehen durchs Wasser, das scheucht die Scholle auf. Und sie schwimmt dann quasi in das Maul von dem Netz rein und ich brauche aber trotzdem keinen Bodenkontakt. Ja. Mhm. Also es ist möglich, also man kann auch nicht sagen, Grundschleppnetze sind alle zu verteufeln. Wenn es richtig gemacht wird, dann kann auch ein Grundschleppnetz grundsätzlich in Ordnung sein. Wenn man es jetzt global sieht, wie Grundschleppnetze vielfach verwendet werden, dann muss man schon sagen, dass wahrscheinlich der Großteil eher problematisch ist. Aber wir betrachten das eben dann eben auch so, wie wir es dann im Fischratgeber nach außen kommunizieren, immer sehr stark im Einzelfall, ja, weil man es einfach immer nur auf die jeweilige Fischart bezogen auch betrachten kann. Und dann spielt natürlich auch der Bestandszustand von dieser Fischart eben auch immer eine wichtige Rolle.
Und diese Fangart, die ist ja auf dem Produkt meistens dann angegeben, oder? Also man kann ja dann nachschauen,
genau,
wie der
gefangen
wurde.
Genau, also an sich gibt es eine Kennzeichnungspflicht, die eben auf dem Produkt die Fangmethode und auch die genaue Herkunft der jeweiligen Fischart deklarieren muss. Das ist weitgehend umgesetzt. In Österreich sind wir da, glaube ich, auf einem ganz guten Weg. Es gibt Ausnahmen, je nach Verarbeitungsschritt, wenn das, und darüber haben wir damals sehr ärgern müssen, weil zum Beispiel Garnelen, wo es jetzt zwar nicht um Wildfang geht, aber die gezüchtet wurden, die dann gekocht wurden und geschält wurden, aufgrund dieses Verarbeitungsschrittes muss nicht mehr genau deklariert werden, aus welcher Zucht stammen sie. Und das waren Ausnahmen, die eigentlich, ja, also der Garnele selber ist relativ wurscht, ob sie jetzt geschält ist oder nicht. Wichtig ist, wie sie produziert worden ist, ja, letzten Endes. Aber grundsätzlich, und das ist auch das, was wir dem Handel in Österreich immer empfehlen, ist so viel Information wie möglich auf die Verpackung drauf, damit einerseits der Konsument eine Entscheidungshilfe hat und auf der anderen Seite ist es auch immer eine Form der Transparenz und der nächste Schritt ist dann auch Rückverfolgbarkeit. Und das ist ganz ein wesentlicher Faktor, wie man sehr viele Baustellen entlang der Lieferkette in den Griff bekommen kann. Wenn ich eine elektronische Rückverfolgbarkeit habe oder hätte, muss ich fast sagen, weil derzeit gibt es nur sehr vereinzelt, wo ich als Konsument zum Beispiel mit einem QR-Code genau zurückverfolgen kann, von welchem Fangschiff zum Beispiel oder von welcher Farm dieser Fisch oder diese Meeresfrucht quasi stammt, dann sind entlang der Lieferkette sehr viele, sage ich jetzt mal, Missstände eher ausgeschlossen. Mhm. Ja, also langfristiges Ziel ist eben, dass wir diese elektronische Rückverfolgbarkeit wirklich durchgängig umsetzen. Aber es ist leider noch ein langer Weg. Aber angefangen hat es einmal mit der Kennzeichnungspflicht, die eben EU-weit gilt.
Gekennzeichnet sind die Produkte oft auch eben mit den Siegeln. MSC, ASC gibt es da zum Beispiel. Was bedeuten diese Siegel jetzt genau und wie sehr kann man ihnen denn eigentlich vertrauen?
MSC steht rein für Wildfang. Das bezieht sich auf die Nachhaltigkeit einer Fischerei und die Formel lautet im Grunde, ja, man darf nur so viel rausfangen, wie auch jährlich wieder nachwachsen kann. Dann ist noch natürlich relevant, dass man die Meeresumwelt nicht beeinträchtigt, negativ. Stichwort wieder, ja, zum Beispiel Grundschleppnetze, dass die halt keinen oder möglichst wenig Schaden anrichten oder dass die Fangmethode an sich, weil welche Fangmethode dann halt auch jeweils eingesetzt wird, eben keinen Schaden an der Umwelt anrichtet und dass ein Managementplan besteht. Wenn das alles sauber umgesetzt wird, dann ist so eine Fischerei, die zertifiziert wurde, absolut in Ordnung. Es gibt aber gewisse Kritikpunkte, die wir auch öffentlich quasi kommunizieren. Es gibt auch manche Fischereien, wo wir sagen, die sind nicht mehr nachhaltig oder die sind nicht so zertifiziert, wie wir uns eine nachhaltige Fischerei vorstellen.
Was ist denn da jetzt genau eigentlich die Rolle des WWF bei diesem MSC? Weil der hat ja dieses Siegel mit initiiert, danach aber eigentlich wieder viel kritisiert. Also wo steht der WWF da dazwischen?
Ja, mit initiiert. Also wir haben das quasi ins Leben gerufen aufgrund der Tatsache, dass einfach von politischer Seite zu wenig getan wurde, was die Überfischung global eben anbelangt. Und MSC, also beziehungsweise der WWF hat sich dann bei einem gewissen Zeitpunkt zurückgezogen und hat gesagt, das muss eine eigenständige Organisation sein, weil sonst ist da immer ein Abhängigkeitsverhältnis. Ja. Und MSC ist quasi unabhängig von uns. Wir haben diesbezüglich eben auch mehr die Möglichkeit, dass wir Kritik äußern. Und das tun wir auch. Wir haben verschiedene Einspruchprozesse eben auch, die wir auch da und dort einsetzen, wenn wir sehen, okay, die Fischerei wird zwar zertifiziert, aber aus unserer Sicht kann sich das eigentlich nicht ausgehen. Und das machen wir. Bei ASC ist es ähnlich, das wurde auch mitinitiiert aufgrund unserer Initiative, betrifft ausschließlich den konventionellen Bereich. Bio hat es damals schon gegeben und ASC ist ein globales Instrument oder Tool, das eben die Hauptkritikpunkte der Aquakultur zum Beispiel, Stichwort Mangroven, Weichen, Garnelenfarmen, ja, wurden abgeholzt vielfach. Also es gab wirklich massive Rückgänge von Mangrovenwäldern, die ja sehr wichtiger Küstenschutz zum Beispiel sind oder Kinderstube für sehr viele Fischarten oder andere Arten. Und da ist ganz klar festgelegt, dass so etwas nicht passieren darf. An einem neuen Standort für zum Beispiel Garnelenfarmen darf der Mangrovenwald nicht abgeholzt werden. Das ist ganz klar. Und das sind so die Hauptbaustellen, die mit diesem Gütesiegel oder Label quasi eben jetzt adressiert worden sind. Auch der wahllose Einsatz von Antibiotika oder anderen Chemikalien, wie sie einfach vorher gängig waren, das hat man in den Griff bekommen. Also es ist schon ein sehr, sehr robustes Gütesiegel, aber es gibt in der Zucht von, vor allem in einer Massentierhaltung, wie es einfach vielfach ist, gibt es immer Probleme. Ja? Also das ist nicht anders wie an Land auch. Das heißt, nichts ist perfekt und ASC ist, was es ist. Es ist für den konventionellen Bereich auf jeden Fall ein, und wenn man jetzt im österreichischen Handel schaut und man will dieses oder jene Produkt kaufen, dann ist ASC auf jeden Fall eine Möglichkeit, wie man seinen Einkauf ein bisschen verantwortungsvoller gestalten kann. Ja. In Österreich, was man insbesondere in Österreich natürlich empfehlen kann, ist der heimische Biofisch. Das ist schon auf jeden Fall ein Mehrwert. Ich habe erstens geringe Transportwege natürlich. Wir haben sehr gute Zuchten in Österreich. Und dann muss man natürlich einen Fisch noch auf die Bühne holen. Das ist natürlich der Karpfen, weil der Karpfen eben auch einer der wenigen Fische ist in Österreich, der auch wirklich komplett unabhängig ist vom Meer. Also wir brauchen für den Karpfen kein Fischmehl, kein Öl. Das ist ein Fisch, der ausschließlich von dem sich ernährt, was in so einem Teich drinnen ist. Er wird weitgehend extensiv, also eher in geringer Dichte produziert. Und das ist sozusagen, wenn man einen Fisch heranziehen will und sagen, also wenn ich gefragt werde, was ist der nachhaltigste Fisch, dann ist es sicher zunächst einmal, ja, in Österreich der Karpfen, das ist ganz klar. Aber natürlich ist das Spektrum ein breiteres, wenn man sich den Konsum anschaut in Österreich.
Man ist ja sehr stark auf Import auch angewiesen beim Fisch, oder? Ich glaube,
der Punkt.
Fish Independence Day, also ab dem man ja auf Importe angewiesen ist, fällt immer auf Mitte Jänner. Also bis Mitte Jänner kann sich Österreich selbst versorgen mit Fisch und danach die Importe.
Genau, das ist eben das Problem. Ja. Wir haben ungefähr 4.000 Tonnen plus minus, das wir in Österreich produzieren. Und über 70.000 Tonnen müssen wir importieren. Wir sind einfach ein klassisches Importland für Fisch und Meeresfrüchte, logischerweise. Wir haben keinen Zugang zum Meer. Und das, was sozusagen aus dem Süßwasser kommt, ist begrenzt und limitiert. Es gibt sicher jetzt ein bisschen noch Luft nach oben, dass wir ein bisschen mehr produzieren. Aber so quasi autark werden wir wahrscheinlich nie werden.
Jetzt haben wir ja vor allem über die Meere gesprochen und über Aquakulturen in Asien wahrscheinlich eher, in Norwegen. Aber wie sieht es dann mit der Fischzucht in Österreich aus? Also steht die nachhaltig da? Wie sieht es mit der gesetzlichen Situation aus in Österreich? Ist der Fisch, der in Österreich produziert wurde, ist der nachhaltiger?
Ja, also auf jeden Fall. Einerseits eben, das haben wir die Nähe zu den Zuchten, bedingt schon mal, dass wir kürzere Transportwege haben. Auch was die Frische anbelangt, natürlich unschlagbar. Man kann theoretisch, wenn man irgendwo in der Nähe ist, natürlich auch direkt hingehen und den Fisch direkt vom Fischzüchter, vom Fischbauern quasi abholen. Und eines haben wir natürlich noch nicht geschafft, diese Unabhängigkeit vom Fischmehl und Öl, was wir genauso bei der Forelle, beim Saibling eben auch brauchen. Hier ist wiederum die Biozucht etwas besser oder definitiv besser, weil hier Fischmehl und Öl in erster Linie aus den Abfällen aus der Filetierindustrie bezogen werden sollte. Das geht sich nicht immer ganz aus. Es gibt gewisse Mengen, die eben auch aus Wildfängen bezogen werden können. Die müssen aber auch aus nachgewiesen nachhaltiger Fischerei stammen. Also grundsätzlich diese komplette Unabhängigkeit haben wir nicht geschafft oder noch nicht. Da kommen wir wieder zurück auf das Thema mit den Insekten, wo wir langfristig vielleicht auch hinwollen. Aber generell ist man sicher mit Fisch aus Österreich auf der sicheren Seite.
Einen Fisch von den beliebtesten Fischen Österreichs haben wir noch gar nicht besprochen, und zwar die Forelle, die ja im Gegensatz zum Lachs und zum Thunfisch auch in Österreich gezüchtet wird. Wie sieht es da aus? Also worauf kann man beim Forellenkauf achten?
Also Forelle ist in Österreich, entweder kommt sie wirklich aus Österreich, ja, oder sie kommt aus Norditalien. Beides ist absolut in Ordnung. Also es werden meistens in Durchflussanlagen gezüchtet. Heimischer Fisch, wie gesagt, kann man quasi bedenkenlos nehmen. Es ist ja auch eine begrenzte Menge vorhanden. Und das, was ich hier aus dem Meer an Futter brauche, ist jetzt, sage ich mal, auf Österreich umgelegt wahrscheinlich relativ gering. Am besten ist sicher Bioforelle und Biosaibling zu beziehen, weil hier habe ich das Fischmehl eben in erster Linie aus der Filetierindustrie, also aus Abfällen gewonnen, und habe dann nicht zusätzlich sozusagen noch einmal den Rattenschwanz, dass ich hier Wildfang aus dem Meer brauche.
Jetzt haben wir ja nur über Fisch gesprochen bisher. Wie sieht es denn mit Meeresfrüchten aus? Also Muscheln zum Beispiel. Gibt es da etwas Bestimmtes, auf das man achten muss? Wie steht es da um die Bestände, um die Ökologie?
Muscheln, das was am meisten in Österreich konsumiert wird, sind sicher die Miesmuscheln und dann sicher von der Menge her geringer, aber auch nicht ganz unwichtig sind die Austern. Beide werden gezüchtet in erster Linie. Es gibt Wildfänge, aber die haben eher untergeordnete Rolle. Wenn diese gezüchtet werden, sind sie, ja, kann man sagen, eigentlich bedenkenlos. Ja. Also es gibt sogar Bio-Miesmuschel auch im österreichischen Markt verfügbar. Also das ist sozusagen, ja, also das, was der Karpfen aus den heimischen Gewässern ist, ist die Miesmuschel quasi aus dem Meer. nachhaltiger geht es kaum. Also es ist wirklich, braucht kein Futtereinsatz, Chemie bringt auch wenig. Also es gibt hier, und das sind meistens sind es Hängekulturen auf Seilen, die quasi im freien Wasser hängen. Dort siedeln sich dann die kleinen Miesmuscheln an, wachsen dort und werden dann abgeerntet. Also das ist ein relativ eingespieltes System und hat praktisch kaum irgendwelche negativen Umweltauswirkungen. Also Miesmuscheln sind definitiv eine nachhaltige Alternative. Genauso schaut es aus mit den Austern. Dann gibt es natürlich noch andere Muschelarten, die mitunter eben auch gefangen werden, wild gefangen. Dann wird es problematischer. Also vor allem Muscheln sind ja keine Arten oder keine Meeresfrüchte, die irgendwo im Freiwasser sich bewegen, sondern die liegen am Boden, sind irgendwo angeheftet. Das heißt, hier muss eigentlich Fanggerät eingesetzt werden, das meistens eher destruktiv ist. Das heißt, alles, was Wildfang und Muscheln in einem Satz hat, sollte man eher vermeiden.
Es hört man immer wieder, dass trotzdem einfach zu viel Fisch gegessen wird auf der Welt, dass sich das nicht mehr lange ausgeht und es muss einfach weniger werden, auch eben damit sich diese Bestände erholen. Also wenn alle jetzt statt dem Gelbflossenthunfisch oder statt gefährdeten Arten andere Fische essen, dann gibt es ja von denen wieder zu wenig. Heißt das, dass die Welt grundsätzlich einmal ein bisschen den Fischkonsum runterschrauben soll, damit sich diese Bestände wieder erholen langfristig, oder ist es anders?
Na, es ist eine gewisse Schere, die hier aufgeht, ganz klar. Also die Weltbevölkerung wächst und die Fischbestände werden nicht mehr. Ja, also es ist eine gewisse Ressource, die ihr Limit hat. Ja, also das ist nicht unendlich. Was wir gesehen haben, ist die Entwicklung der Aquakultur, also der Zucht, ja, über die Jahre, Jahrzehnte. Die Aquakultur ist nach wie vor einer der schnellst wachsenden Bereiche innerhalb der Lebensmittelindustrie. Wir hatten da Zuwachsraten von bis zu 9% pro Jahr, also enorm. Derzeit ist es so, auch laut FAO, den Zahlen, den neuesten, dass wir mehr Fisch aus Zucht mittlerweile global produzieren, als wir aus Wildfängen. Das war früher anders. Mittlerweile hat es quasi diese 50%-Schwelle überschritten. Das heißt, mehr wird jetzt eben aus Zuchten quasi herausbezogen. Aber unterm Strich ist es kein endloses Wachstum möglich. Ja? Das heißt, was wir schon eben auch an den Konsumenten weitergeben wollen, ist, Fisch als nicht alltägliche Delikatesse anzusehen. Ja. Ich glaube, das kann man umlegen auf sämtliches tierisches Protein. Ja. Wir essen zu viel Fleisch und wir essen einfach auch zu viel Fisch. Und wenn man einfach ein bisschen sich seinen Fischkonsum anschaut, wo man eben auch Fisch isst, ja, irgendwo billig oder nehme ich irgendwo einen höherwertigen Fisch, dafür nicht so oft, ist oft gescheiter, als wie eben irgendwie mindere Qualität, die vielleicht auch noch chemisch behandelt worden ist. Da gibt es Praktiken, die gang und gäbe sind, zum Beispiel eben mit Phosphatbehandlung, um eben das Gewicht von der jeweiligen Meeresfrucht oder von dem Fisch zu erhöhen, damit man besser verkaufen kann. Das heißt, man kann auf die Qualität schauen und dann isst man es lieber weniger oft und hat sicher auch damit was Gutes getan, wenn man jetzt sich die globale Situation der Fischbestände anschaut.
Jetzt haben wir sehr viel darüber gesprochen, was der Konsument, die Konsumentin tun kann. Vielleicht kommen wir noch kurz zur Politik, weil sehr viel natürlich auch in ihren Händen liegt. Es gibt Fangquoten, die werden aber oft nicht eingehalten. Es gibt teilweise schlechte Zustände, gefälschte Daten, die da übermittelt werden. Müsste die Politik da mehr kontrollieren oder einfach auch vielleicht die Fangquoten senken, zumindest in Europa?
Nein. Also es gibt grundsätzlich, die EU-Fischereipolitik ist keine schlechte. Ja. Es ist einfach, die Umsetzung dessen ist natürlich immer nur so gut, wie auch kontrolliert wird. Es gibt verschiedene Kontrollmechanismen, die aber natürlich nicht in allen Gewässern gleich stark angewandt werden. Ja. Also wenn man jetzt EU-Gewässer jetzt zum Beispiel rund um Norwegen anschaut, dann ist das wahrscheinlich die beste überwachte Fischereizone überhaupt. Wenn man jetzt irgendwo weiter weg geht, ja, oder in den Indischen Ozean oder sonst was, dann schaut es hier natürlich ganz anders aus. Und das ist so ein bisschen das Problem, ja, also in der Umsetzung oder in der Kontrolle. Und da kommen wir vielleicht ein bisschen wieder zurück zu dem, wo ich eingangs einmal erwähnt habe, dass die Rückverfolgbarkeit so wichtig ist. Ja, weil wenn ich nicht weiß, wo mein Fisch herkommt, ja, dann wie soll die Lieferkette dahinter auch nur irgendwie nachhaltig sein, wenn mir die Fischerei oder der Lieferant dann keine Informationen gibt, wie das gefangen worden ist oder wie das gezüchtet worden ist. Ja. Also wenn ich hier mehr Transparenz habe, dann habe ich auch mehr Garantie, dass das irgendwo einerseits legal ist und andererseits eben auch kontrolliert worden ist. Und natürlich ist jetzt auch das Hochseeabkommen und generell auch das Abkommen zum Biodiversitätsschutz global gesehen ein ganz wichtiger Meilenstein, weil wir haben ja das große Ziel, und das ist wirklich ein Meilenstein, das ist so wie das Pariser Klimaabkommen oder auch das Plastikabkommen, das gerade verhandelt wird, ein Meilenstein in der Geschichte, ich sage jetzt einmal, des Umweltschutzes, dass wir bis 2030 30% der Meere unter Schutz stellen wollen. Also wirklich Meeresschutzgebiete errichten, wo sich Bestände erholen können. Wir sehen nämlich, dass Meeresschutzgebiete, die an Orten, wo zum Beispiel Reproduktionsgebiete von irgendwelchen Fischarten sind, einen massiven Einfluss darauf haben, wie schnell sich so ein Fischbestand wieder erholen kann. Innerhalb dieses Meeresschutzgebietes gibt es dann auf einmal wieder ganz viel Fisch, der dann nämlich auch an die Ränder auswandert und dann sich natürlich auch außerhalb des Meeresschutzgebietes verteilt. Und auf einmal habe ich dann wieder mehr Fisch. Ja. Also das ist, ich meine, gar nicht so unlogisch, muss man dazu sagen. Ja. Es liegt eh irgendwie auf der Hand. Und wenn sowas umgesetzt wird, dann sieht man sehr schnell auch einen Effekt. Und das Ziel, bis 2030 eben 30% unter Schutz zu stellen, wird, sofern wir dieses Ziel natürlich auch schaffen, dazu führen, dass die Bestände sich erholen können und dass wir vielleicht mitunter auch wieder ein bisschen mehr rausholen können. Ja, solange das immer unter dem Nachhaltigkeitsaspekt umgesetzt wird, ja, eben nur so viel rausholen, wie auch jährlich wieder nachwachsen kann.
Danke Axel Hein für diese Einschätzungen und Tipps.
Gerne.
Wie immer danke auch euch, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das mit einem Abo tun auf abo.derstandard.at oder auch indem ihr uns Bewertungen hinterlässt, am besten mit 5 Sternen auf Spotify, Apple Podcasts oder wo immer ihr auch eure Podcasts hört. Die nächste Folge Edition Zukunft Klimafragen erscheint dann nächste Woche. Ich bin Philipp Bramer, bis zum nächsten Mal.